Ja, wir sind nochmal im Propheten Jesaja. Da waren wir ja die letzten zwei Sonntage auch schon. Und wenn man Jesaja ist einer der ganz Großen sozusagen unter den Propheten, schon allein vom Volumen. Also Jeremia ist dann in der Textmenge, hat zwar weniger Kapitel, aber ist in der Textmenge noch ein bisschen länger. Aber Jesaja ist auf jeden Fall da ganz oben dabei. Und wenn man von vorne bis hinten Jesaja durchliest, ist es manchmal auch ein bisschen herausfordernd, sage ich mal, so in den 20ern von Kapiteln, da ist dann viel Gericht über die verschiedenen Nachbarvölker und über Israel, und das ist jetzt nicht alles immer so, dass es sofort automatisch eine Ermutigung gibt für einen. Es ist trotzdem gut, da durchzugehen. Ich bewege mich so ein bisschen so im letzten Drittel, wo wir viel Ausblick haben. Also Jesaja spricht einmal in seine Zeit hinein zu Israel, zu den Völkern auch um Israel herum, in der aktuellen Situation, in der er damals war. Aber er spricht dann auch weit darüber hinaus, auf das, was Gott tun wird. Vieles davon weist dann in die Zeit, in der wir heute leben, und ja, noch darüber hinaus. Also angefangen mit Christus. Ja, da ist der ging alle in die Irre wie Schafe, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn, heißt es in Jesaja 53, den Knecht Gottes, der sich hingibt. Und dann geht das weiter. Und wir haben einige dieser Verheißungen angeschaut, und ihr habt schon gemerkt, erst waren wir in Kapitel 61, dann in 57. Also es ist nicht so ganz strukturiert, sondern einfach verschiedene Facetten auch aus dem, was Jesaja mit uns teilt. Und ich gehe heute in die Mitte zwischen den beiden Kapiteln nochmal rein, in Kapitel 58. Und lest gerne mit Jesaja 58, und ich lese die Verse 1 bis 12. Jesaja 58, 1 bis 12. Rufe getrost, halte nicht an dich, erhebe deine Stimme wie eine Posaune und verkündige meinem Volk seine Abtrünnigkeit und dem Hause Jakob seine Sünden. Sie suchen mich täglich und begehren meine Wege zu wissen, als wären sie ein Volk, das die Gerechtigkeit schon getan und das Recht seines Gottes nicht verlassen hätte. Sie fordern von mir Recht. Sie begehren, dass Gott sich nahe. Warum fasten wir und du siehst es nicht an? Warum kasteien wir unseren Leib und du willst es nicht wissen? Siehe, an dem Tag, da ihr fastet, geht ihr doch euren Geschäften nach und bedrückt alle eure Arbeiter. Siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr und schlagt mit gottloser Faust drein. Ihr sollt nicht so fasten, wie ihr jetzt tut. Wenn eure Stimme in der Höhe gehört werden soll, soll das ein Fasten sein, an dem ich gefallen habe, ein Tag, an dem man sich kasteit, wenn ein Mensch seinen Kopf hängen lässt wie Schilf und in Sack und Asche sich bettet? Wollt ihr das ein Fasten nennen und einen Tag, an dem der Herr wohlgefallen hat? Das aber ist ein Fasten, an dem ich gefallen habe. Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst, reiß jedes Joch weg. Brich dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, und deine Heilung wird schnell voranschreiten. Und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen, und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen, und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Wenn du in deiner Mitte niemand unterjochst und nicht mit Fingern zeigst und nicht übel redest, sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Und es soll durch dich wieder aufgebaut werden, was lange wüst gelegen hat. Und du wirst wieder aufrichten, was vor Zeiten gegründet ward. Und du sollst heißen, der die Lücken zumauert und die Wege ausbessert, dass man da wohnen könne. Amen. Die Leute in Israel, mit denen Jesaja spricht, mit denen er sich auseinandersetzt, die haben gesagt, wir wollen doch eigentlich einfach nur in Ruhe Gottesdienst feiern. Aber Gott hat viel mehr im Sinn. Und das ist das Erste, worum es hier geht, ist ein unbefriedigender Gottesdienst. Ich weiß nicht, ob du schon mal in einem unbefriedigenden Gottesdienst warst. Ich hoffe, du bist es nicht gerade jetzt. Die Leute, zu denen Jesaja spricht, jedenfalls sind fromme Leute. Die wollen Zeit mit Gott. Die wollen ihm dienen. Die wollen seinen Willen tun. Sie wünschen sich seine Nähe. Das ist doch eigentlich super. Also Vers 2, ne? Sie suchen mich täglich. Jetzt suchst du Gott täglich, manchmal in jedem zweiten oder so. Sie begehren meine Wege zu wissen. Das ist doch super. Also was willst du von uns? Was ist dein Plan, Gott? Sie fordern von mir Recht. Sie begehren, dass Gott sich nahe. Das ist doch toll. Da wünscht sich jemand mehr von der Nähe Gottes. Da haben wir viele Lieder, die das aussprechen. Das sind gute geistliche Ziele und die hängen sich da richtig rein. Die singen da nicht mal so ein Lied nur mit, wenn sie es denn dürfen, sondern sie üben Verzicht, sie fasten. Es heißt hier sogar, sie kasteien ihren Leib. Also ich habe da so Bilder aus dem Mittelalter vor mir. Ich weiß nicht, wie das damals lief. Und das klingt auch so, dass das nicht eine einmalige Aktion ist. Also jetzt faste ich schon 10 Minuten seit dem letzten Mittagessen und es passiert immer noch nichts. Sondern, dass sie da eine regelmäßige Angewohnheit hatten. Sie haben immer wieder Gott im Fasten, im Gebet gesucht. Und das ist grundsätzlich eine gute Sache. Wir sind ziemlich am Anfang der Passionszeit und damit der Fastenzeit. Vielleicht habt ihr es gesehen, ich durfte ein paar Gedanken dazu schreiben in der OP gestern. Ich habe es auch an die Pinnwand gehängt, wer es noch lesen möchte. Wo mein Einstieg war, ja, also jetzt gerade dieses Jahr so, mal auf was verzichten, mal ein bisschen auf Konsum verzichten. Wir haben das Gefühl, wir machen seit Monaten irgendwie nichts anderes, so mal das Auto stehen lassen. Also ja, wo soll ich denn hinfahren? Ne? Aber es ist eine gute Übung. Es ist keine Vorschrift für die Gemeinde Jesu, aber Jesus geht ganz selbstverständlich davon aus, er sagt in der Bergpredigt, wenn ihr fastet, also jedes Mal, wenn ihr fastet, dann sollt ihr das so und so machen. Er sagt nicht, falls ihr irgendwann auf die sonderbare Idee kommen solltet, mal zu fasten, dann könntet ihr es, wenn es unbedingt sein muss, so machen. Also für ihn schien das eine normale Sache zu sein. Er sagt auch dann, wenn der Bräutigam nicht mehr da ist, also wenn er nicht mehr direkt da ist, dann werden sie fasten. Und das ist eine gute Übung. Es gibt verschiedene Wege, das zu tun, ob man einen Tag oder eine Mahlzeit oder längeren Zeitraum, ob man dann komplett fastet. Also trinken ist, wenn das nicht jetzt übernatürlich sein soll, sollte man schon. Oder ob man auf bestimmte Speisen verzichtet. Da spricht man vom Daniel-Fasten, wenn man nur Gemüse isst oder so, wie in Daniel 1. Aber das kann eine Hilfe sein, sich auf Gott auszurichten, zu fokussieren auf ihn, auch zu merken, okay, mir fehlt jetzt gerade was, so irgendwann meldet sich dann der Körper. Und das kann eine Erinnerung sein, wieder ins Gebet rein, kann auch eine Erinnerung sein an andere Menschen, die das unfreiwillig erleben. Und ja, es ist gut, wenn wir das auch immer mehr einüben. Nur, so wie das hier läuft in Jesaja 58, ist keiner so richtig zufrieden mit der Sache. Irgendwie funktioniert das nicht so gut mit der geistlichen Gemeinschaft. Also die Israeliten beschweren sich. Das hat ja gar keinen Zweck, was wir hier machen. Was wir auch tun, du siehst es nicht an. Du willst es nicht wissen. Gott, hörst du mich überhaupt? Siehst du mich gar nicht? Ich suche dich doch. Und das kann ein Ausdruck sein einer legitimen Klage zu Gott. Vielleicht kennst du diese Tonlage. Ja, also ich rufe doch hier zu dir, Gott. Hörst du mich gar nicht? Und mancher ist lange in so einer Zeit drin, wo sich das so anfühlt. Und du kannst die Psalmen lesen und findest das immer wieder. Da sind ja nicht nur die großartigen, ausladenden Lobpreispsalmen, die wir besonders gern dann in Lieder packen, sondern da sind auch die anderen Töne. Herr, wo bist du? Warum schweigst du? Schweige doch nicht länger. Herr, warum schläfst du? Wach auf. Und Gott sagt nicht, also sortier deine Theologie nochmal, sondern er lässt sich das gefallen, nimmt das sogar in sein Wort, in die Bibel rein. Also das kann eine ganz tiefe Erfahrung sein. Ich das Gefühl habe, irgendwie komme ich nicht durch. Und es ist gut, wenn ich dann mein Herz ausschütte vor Gott. Das nicht wegdrücke und sage, nee, das darf ich ja gar nicht denken, schon gar nicht beten. Sondern dass ich damit zu Gott komme, das ist wunderbar. Und viele haben gerade auch in dieser Klage dann irgendwo an irgendeinem Punkt die Erfahrung gemacht. Manchmal schneller, manchmal hat es länger gedauert. Mitten in der Wüste können sie Gott begegnen. Mitten in der Wüste ist er doch da. Herr, siehst du mich denn gar nicht? Siehst du gar nicht, was ich hier tue? Es gibt da aber auch einen schmalen Grat, oder wir sind da auf einem schmalen Grat. Auf der anderen Seite kann es zu so einer Selbstrechtfertigung werden. Und das scheint hier so das Problem zu sein. Also, ich mach doch alles. Was willst du denn noch? So, es hat mal einer gesagt, so viele Jahre diene ich dir schon und du gönnst mir gar nichts. Vielleicht kommt euch das bekannt vor. Lukas 15, so am Ende nochmal nachlesen. Und wenn du so an den Glauben rangehst, sagst, aber ich habe doch alles erfüllt, da wirst du im Frust, in der Enttäuschung landen. Also wenn Leute sagen, ja, irgendwie Gott tut nicht seinen Part, ich mache doch meinen Part. Ich habe doch alle Voraussetzungen erfüllt, jetzt muss er dann doch auch. Ich glaube, da ist ein bisschen was schief in dem Denken, in unserem Denken von Gott. Ja, also wir sind hier nicht in einem Deal irgendwo. Ich sage, okay, dreimal fasten und dann muss es aber irgendwie die tiefe geistliche Erfahrung kommen oder so. Wenn Gott uns annimmt, wenn Gott uns beschenkt, dann tut er das immer aus reiner Gnade. Dann sagt er nicht, oh wow, jetzt hat er schon seit heute Vormittag um 11 nichts mehr gegessen, jetzt muss ich aber auch echt mal Gas geben hier. So funktioniert das nicht. Er sieht unser Herz an. Und er will uns gerne begegnen. Aber wir können ihm nichts abhandeln. Ja, also wie viel muss ich denn jetzt hier, damit es dann funktioniert, wäre dann die logische nächste Frage. Ne? Also wir kommen nie zu Gott als diejenigen, die alle Vertragsbedingungen erfüllt haben. Das war bei diesem älteren Sohn in Lukas 15 genau das Problem, dass er das sich selber so gesehen hat. Wir kommen immer mit leeren Händen und wir kommen zu einem Gott, der diese Hände füllen will. Das ist die gute Nachricht. Also, unbefriedigende Erfahrung für die Beter und Faster in dieser Geschichte. Ist das ein Wort? Weiß ich nicht. Die Fastenden. Aber Gott ist auch nicht zufrieden. Und dann, jetzt haben wir irgendwie echt ein Problem. Und das geht ja im Intro schon los. Ne? Erhebe deine Stimme, verkündige meinem Volk seine Abtrünnigkeit. Das heißt, sie haben nicht nur ein falsches Verständnis davon, wie sie zu Gott kommen können, sondern sie blockieren sich tatsächlich ihren Zugang zu Gott. Irgendwo ist da was versperrt. Gott sagt, das ist ja alles ganz schön mit euren Gebeten und mit euren Fasten. Ich sage auch gar nicht, dass ihr das nicht tun sollt. Aber was nicht geht, ist, dass ihr mich in den religiösen Bezirk eures Lebens einsperrt. Ja, also du kannst ja kennt ihr diese Tortengrafiken, so, und welche verschiedenen Lebensbereiche hast du, Arbeit, Freizeit, Schlafen und so, und dann gibt es vielleicht dann noch christlich 10% irgendwie für Gott. Und dann, wenn du richtig fromm bist, dann gehst du auf 15 rauf oder so. Und dann gehst du auf die Bibelschule und oh, 20% oder. So funktioniert das nicht. Unser ganzes Leben soll Gott gehören. Er fragt, was machst du denn, wenn du dann wieder nicht fastest oder wenn du Amen gesagt hast bei deinem Gebet oder wenn die Lieder vorbei sind? Also er kritisiert gar nicht das Fasten. Er sagt auch nicht, hier, ihr habt die falschen Gebete irgendwie euch rausgesucht. Sie glauben auch nicht das Falsche, zumindest an der Oberfläche. Vielleicht unter der Motorhaube dann doch, deshalb landen sie da, wo sie landen. Ab Vers 3 lesen wir, siehe, an dem Tag, das sagt Gott, an dem Tag, da ihr fastet, geht ihr doch euren Geschäften nach und bedrückt alle eure Arbeiter. Siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr und schlagt mit gottloser Faust drein. Ihr sollt nicht so fasten, wie ihr es jetzt tut, wenn eure Stimme in der Höhe gehört werden soll. Also wenn man hungrig ist, dann wird man manchmal auch unleidlich. Aber das geht hier noch tiefer. Da ist also eine äußeres Tun, ich faste jetzt, aber die Schritte auf dem Weg, was will eigentlich, die Gott von mir will, die gehe ich nicht. Das ist hier das Problem. Also, wenn dein Ton gegenüber deinen Mitmenschen, dein Verhalten im Beruf eine andere Sprache spricht als deine Gebete, dann hast du, verstehst, was ich mit einer anderen Sprache meine, ne? Wir haben manchmal eine Gebetssprache, aber das ist hier nicht gemeint, dann hast du ein Problem mit Gott. Also da bist du total fromm und heilig und ich liebe dich, Herr, und dann schnauzt du deine Mitarbeiter an. Amos sagt das mal sehr krass. Das ist auch ein Prophet, der gerne mal Klartext redet, oder ob es gerne gemacht hat, weiß ich nicht, aber er hat sich davon Gott auf jeden Fall gebrauchen lassen. Da sagt Gott durch Amos, tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder, denn ich mag dein Harfenspiel nicht hören. Jetzt bin ich froh, dass wir hier niemanden haben, der Harfe spielt heute. Aber es geht nicht um Musikkritik, sondern Vers 24, wir sind in Amos 5, es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Also hier, das Problem war nicht die Musik, sondern das, was sie sonst gemacht haben, wenn sie gerade nicht musiziert haben. So, dann kannst du dir die Lieder auch schenken. Also wir sollten unseren Lebensstil an unsere Liedtexte anpassen, sozusagen. Also, wie sieht Gottesdienst denn dann aus, wenn er nicht enttäuschend sein soll? Gottesdienst ist mehr. Wir sind berufen, Gott zu dienen, Gott zu ehren. Frage ist, wie? Wir können das tun in unseren Liedern, in unseren Gebeten. Wir sind in einer geistlichen Tradition auch drin, die viel Wert drauf legt, dass wir Raum haben, Gott die Ehre zu geben. Nicht jedes Lied muss total lehrreich sein, intellektuell total befriedigend, sondern es geht darum, dass wir Herz zu Herz in der Begegnung mit Gott sind. Das ist sehr kostbar. In deinem persönlichen Glaubensleben, wenn du im Gebet bist, wenn du in der Bibel liest, auch wenn du fastest, ja, da sollst du Gott ehren. Und das sind wunderbare Zugangswege, die unverzichtbar sogar sind. Aber Jesaja sagt jetzt, oder Gott durch Jesaja, wenn das dein ganzer Gottesdienst ist, dann ist das ein amputierter Gottesdienst. Dann fehlt da was Wesentliches. Also wenn dein Gottesdienst nur in dem besteht, dass du in der Bibel liest, dass du Lieder singst, Gebete sprichst, vielleicht manchmal was nicht isst, was du normalerweise essen würdest, so Fasten, dann ist es ein amputierter Gottesdienst. Er sagt, ich will viel mehr von dir, nämlich dein ganzes Leben. Und nicht nur, dass du singst, mein ganzes Leben gebe ich dir, sondern dass du es tatsächlich tust. Was war das wichtigste Gebot? Jesus wird das gefragt und viele kennen die Antwort. Matthäus 22, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzem Gemüt. Das ist das größte und höchste Gebot. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Dieses ist ihm gleich. Also Gott lieben und deinen Nächsten lieben. Das gehört zusammen und das klingt gut, das klingt richtig. Hat kein Mensch was dagegen. Steht auch irgendwo in unserer Gemeindevision, wenn ihr die irgendwo wisst, wo die steht. Aber dass wir dafür sind, davon ändert sich noch nichts. Denn Jesaja wird dann schmerzhaft praktisch. Natürlich in der Situation seiner Zuhörer damals, aber ich glaube, das spricht auch zu uns heute. Und er sagt, Gott fordert zwei Dinge, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Gerechtigkeit und Barmherzigkeit, das sind zwei Dinge, die eng verbunden sind, aber die doch ein bisschen unterschiedlich sind. Vers 6 spricht er von Gerechtigkeit. Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst. Reiß jedes Joch weg. Gott liebt Gerechtigkeit und Recht. Und er sagt jetzt, bete nicht nur dafür, dass Gerechtigkeit irgendwann irgendwo passiert, sondern tritt selber für Gerechtigkeit ein und zuallererst in deinem eigenen Verantwortungsbereich. Eigentlich logisch, ne? Also Gerechtigkeit könnte man so übersetzen, jeder wird so behandelt, wie es ihm zusteht. Aufgrund von Gesetzen, aufgrund von Verträgen, weil Gottes Wort es sagt oder schlicht, weil derjenige im Bilde Gottes geschaffen ist, weil seine Würde unantastbar ist. Das ist ja, steht in unserem Grundgesetz, aber das ist praktisch eins zu eins davon abgeleitet, dass wir im Bilde Gottes geschaffen sind. Und zwar jeder Mensch, nicht die Würde des Deutschen ist unantastbar oder des deutschen Mannes oder irgendeine oder des nicht Vorbestraften oder so, sondern jedes Menschen. Also suche Gerechtigkeit in deiner Familie, im Umgang mit Kollegen, mit Untergebenen, wenn du welche hast, auch im Umgang mit Vorgesetzten, in deinem Team, in der Gemeinde, in deiner Nachbarschaft. Das ist erstmal unser überschaubarer Kreis, wo wir unterwegs sind oder je nachdem, wenn du General in der Bundeswehr bist oder so, dann hast du da einen anderen Bereich, haben wir glaube ich nicht unter uns jetzt. Aber es geht dann noch darüber hinaus. Vers 3 spricht von den Arbeitern, die bedrückt werden. Und dann heißt es ja, übe Gerechtigkeit. Das Skript ist heute zweiseitig, muss ich suchen. Da ist von Fesseln und von Joch die Rede, was weggetan werden soll. Das muss man sagen, wenn es heißt, das hat man neulich bei Jesaja 61 schon mal, dass die Gefangenen herausgeführt werden sollen. Das ist vielleicht eine erschreckende Vorstellung für manchen. Gefängnis war damals normalerweise Schuldgefangenschaft. Also du konntest irgendwie deine Schulden nicht bedienen. Und dann gab es, das kommt auch bei Gleichnissen von Jesus mal vor, dann konntest du eingesperrt werden. Wie du dann deine Schulden bezahlen sollst, wenn du eingesperrt bist, weiß ich nicht genau, wie das funktioniert. Vielleicht war dann die Idee, dass die Familie dann irgendwie da anrückt oder so. Aber das ist hier der Zusammenhang, von dem Jesaja spricht. Also Leute, die hochverschuldet sind, in Schuldsklaverei sind, vielleicht dann auch in Zwangsarbeit ihre Last arbeiten, Schuldsklaverei gibt es heute in vielen Ländern, Pakistan, Indien, ist das eine alltägliche Sache. Und manchmal kommen die Menschen ihr ganzes Leben nicht aus dieser Mühle heraus. Und Jesaja sagt, diese Notlage darfst du nicht ausnutzen, indem du sie ausbeutest. So, das gibt's heute, aber keiner von uns betreibt wahrscheinlich eine Ziegelei in Pakistan oder so. Vielleicht hast du Menschen, die für dich arbeiten, die bei dir sauber machen, oder du hast eine Firma. Wir haben in der Regel jetzt keine Arbeiter auf dem Feld, die für uns ackern oder gar Sklaven. Aber so ganz weit weg ist das für uns dann doch nicht. Wenn man ein bisschen genau hinschaut, die Welt ist komplexer geworden, als es damals war. Wer arbeitet für dich? Da ist der Milchbauer, der seine Milch fast zum Selbstkostenpreis oder noch nicht mal beim Aldi abliefert, damit wir die schön billig kaufen können. Oder Baumwollpflücker in Indien, die dafür sorgen, dass mit ihren Arbeitsbedingungen dafür sorgen, dass wir dann T-Shirts für 3 Euro kaufen können. Oder Kakaopflücker in Westafrika, die ohne Mundschutz Pestizide versprühen, damit es hier schön billig ist. Und so weiter. Ich kann die Liste fortsetzen. Ja, wo kommen eigentlich die ganzen Rohstoffe in unserem Handy her oder dergleichen mehr? Die Frage ist dann, bin ich dafür verantwortlich? Was ist denn meine Rolle da drin? Jesaja spricht von Gerechtigkeit und spricht ausdrücklich ja wirtschaftliche Fragen an und verbindet das mit unserer Gottesbeziehung. Also so ganz egal scheint das nicht zu sein. Also ich habe im Hinterhof keinen Sklaven, den ich selber peitsche. Ich habe das System auch nicht gemacht und doch bin ich Nutznießer. Es gibt eine Webseite, war ich vorhin mal drauf, war nicht sehr erfreulich, slaveryfootprint.org, also ORG, slaveryfootprint.org. Da kriegst du so eine Abfrage, wo wohnst du und hast du ein Auto oder zwei und wie viel Elektronik hast du, viel oder wenig und so weiter. Und letztlich rechnet dann dieses System aus, du kannst das dann noch ein bisschen feiner justieren, rechnet dann aus, wie viele Sklaven ungefähr für dich arbeiten. Also die Coltan abbauen für dein Handy oder was der Dinge mehr sind. Also wenn du das denn wissen möchtest. Vielleicht will man das ja gar nicht so genau wissen. Ich habe das vorhin mal gemacht und das war nicht sehr erfreulich. Ich gehe mal einen Schritt zurück, was ich erlebe, wenn man über solche Themen spricht. Ich weiß nicht, wie es dir jetzt gerade geht. Ist, dass Leute manchmal sehr schnell sehr prinzipiell werden, manchmal auch ziemlich emotional an der Stelle, ein bisschen defensiv. Ja, wo fängst du dann an, wo hörst du auf? Dann kannst du ja aber das auch nicht mehr machen und dann müsstest du ja eigentlich auch das und das geht ja nicht. Und ich merke das, und ich kenne das auch von mir selbst, es ist dann manchmal sind es echte Fragen und manchmal ist es so ein Ansinnen, ich will mir das Thema doch lieber ein bisschen auf Distanz halten. Und dann ist es vielleicht gut, nochmal zum Anfang zurückzugehen. Worum geht es eigentlich? Wir haben einen Gott, der Gerechtigkeit will. Wir bekennen, dass er gerecht ist. Er ist übergerecht hinaus, er ist barmherzig. Da kommen wir gleich dazu. Aber er wünscht sich Gerechtigkeit. Und die Frage ist dann eigentlich nicht, ja, was müsste ich dann aber eigentlich auch noch tun, was ja sowieso nicht geht, und dann lasse ich es lieber gleich. Sondern die Frage ist, was kann ich denn jetzt tun? Wir haben viel über Nachfolge geredet und das war ja immer wieder die Frage. Was ist denn der eine Schritt, den ich jetzt gehen kann? Also, der Missionsbefehl, das ist auch etwas, was Gott sich wünscht. Der kann uns auch erschlagen. Also 11 Typen stehen da auf einem Berg, der eine ist ja schon weg, und die sollen jetzt alle Nationen zu Jüngern machen. Kannst du gleich nach Hause gehen? Also wie soll das denn gehen? Du kannst nicht 2 Milliarden Menschen erreichen. Gehe ich von aus. So will jetzt dich, das soll keine begrenzten limiting belief sein irgendwie, ne? Aber die meisten von uns sind nicht imstande, 2 Milliarden Menschen zu evangelisieren. Aber du kannst einem von Jesus erzählen. Und wenn das dir schenkt, dann noch einen. Und also das heißt, wir können irgendwo anfangen. Also wir haben irgendwann angefangen zu sagen, okay, wir wollen wenigstens Kaffee kaufen, wo wir davon ausgehen können, von den Zertifizierungen, dass die Leute, die den anbauen und verarbeiten, einen fairen Lohn kriegen für ihre Arbeit. Wir vermeiden es, Billigkleidung zu kaufen. Gibt es so diverse Ketten, ne? Wo du denkst, das kann eigentlich nicht mit rechten Dingen zugehen. Also wenn ich ins Auto steige, zum Laden fahre, mir dieses Hemd hole, dann habe ich schon, wenn ich 30 Cent Fahrtkosten anrechne, habe ich schon fast mehr Geld ausgegeben, als jetzt dieses Teil kostet. Das kann irgendwo nicht mit rechten Dingen zugehen. Und man kann da Schritt für Schritt vorangehen. Und ja, wir haben auch nicht ständig Geld übrig, aber ich muss vom Grundsatz her kommen. Wenn es darum geht, dass jemand für seine Arbeit halbwegs ordentlich bezahlt wird, hier geht es ja nicht um irgendwelche Luxusgehälter, sondern darum, dass der nicht vergiftet wird bei der Arbeit und auch noch seine Familie vielleicht sogar ernähren kann. Da geht es nicht um Almosen, sondern das ist tatsächlich eine Gerechtigkeitsfrage. Also wenn du Handwerker bist und dann sagt der Kunde, und das ist ja ein Problem auch fürs Handwerk zum Teil, sagt, ja, ich weiß, dass das jetzt so und so viel kostet, aber ich habe auch nicht so viel Geld, deshalb gebe ich dir jetzt nur 20% davon, wird nicht so gut funktionieren. Aber das hat dann mit Machtbeziehungen zu tun. In manchen Bereichen geht es dann eben. Gott liebt Gerechtigkeit. Da geht es um mehr als um Kaffee, aber meine Ermutigung ist, fang irgendwo an. Fang an, darüber nachzudenken. Wo kann ich denn konkrete Schritte gehen? Gott liebt aber nicht nur Gerechtigkeit, sondern er liebt auch Barmherzigkeit. Ja, brich dem Hungrigen dein Brot, die im Elend ohne Obdach sind, führ ins Haus. Gerechtigkeit, da geht es darum, jeder kriegt, was er verdient. Barmherzigkeit, da geht es um mehr. Da gehe ich darüber hinaus, so wie Gott bei uns übrigens darüber hinausgeht. Wenn wir nur das kriegen würden, was wir verdienen, sähe es nicht gut aus für uns. Vers 10 ist davon die Rede, dass du den Hungrigen dein Herz finden lässt. Das finde ich eine sehr tiefe Formulierung. Da kann ich nie sagen, so jetzt reicht es aber. Also, wir haben einen Vertrag gemacht, du kriegst 100 Euro, wenn du das für mich tust, dann habe ich dir die bezahlt, dann sind wir quitt. Es darum geht, dem Hungrigen dein Brot finden, dein Herz finden zu lassen, da bist du nicht quitt irgendwann. So wie Paulus dann mal sagt in Römer 12, schuldet niemandem etwas, außer dass ihr einander liebt. Damit meint er ja nicht, also das bleibst du schuldig, weil du den nicht liebst, sondern da bist du nie fertig mit. Und solange es Arme wird es immer unter euch geben, sagt Jesus mal, solange das nicht grundsätzlich behoben ist, sind wir da auch nicht fertig an der Stelle. Ich kann mir nicht ausrechnen, wann ich das erledigt habe, so Häkchen dran. Die Zeitgenossen von Jesaja wollten sich Gott nahen, indem sie fasten, also indem sie auf ihr tägliches Brot verzichten. Und Gott sagt, ich habe noch eine bessere Idee. Brich dem Hungrigen dein Brot. Also lass es nicht nur selber und dann hast du hinterher mehr sozusagen, sondern gib es weiter. Und es gibt ja auch so Ansätze beim Fasten, gerade auch in dieser Passionszeit, dass man nicht nur sagt, ich verzichte jetzt mal und ich muss sowieso, ich habe Weihnachten noch so viel Schokolade gefuttert oder so, ein bisschen auf die Linie achten, sondern ich verzichte und das, was ich sonst dafür ausgeben würde, gebe ich weiter an Menschen, die in Not sind. Das ist eine ganz praktische Möglichkeit, das zu verbinden. Brich dem Hungrigen übrigens dein Brot. Da ist der Verzicht mit drin. Ja, das kann ich nicht nur delegieren. Wir haben ja einen Sozialstaat und da gibt es bestimmt irgendwelche Leute, die sich da kümmern. Sondern da bin ich auch persönlich gefragt. Natürlich ist es gut, wenn wir da Strukturen haben. Weil Gerechtigkeit und Armut auch strukturelle Probleme sind. Die müssen auch strukturell angegangen werden, nicht nur auf der Ebene von Almosen. Es ist gut, wenn ich auch für irgendwelche Einrichtungen spende, die sich da kümmern. Aber es ist nochmal was anderes, jemandem konkret mein Herz, meine Tür, meinen Kühlschrank aufzumachen. Und ich glaube, das ist eine Sache, wo Jesus mit ganzem Herzen dabei ist. Und wieder haben wir diesen, wie beim Thema Gerechtigkeit, haben wir ganz schnell im Hinterkopf diesen Filter, der durchrattert. Also ich auf jeden Fall, gebe ich sofort zu. Kann man das denn so pauschal sagen? Wie soll das in meiner Wohnung gehen? Ich habe ja gar nicht so viel Platz. Man muss sich doch aber auch abgrenzen und so weiter und so weiter. Und das sind auch berechtigte Fragen und Anliegen. Aber wieder, lass uns beim Grundsatz anfangen. Lass den Hungrigen dein Herz finden. Und dann schau, was Gott dir zeigt, was du dann damit machst. Wie du weitergehst. Was eine Tendenz ist, glaube ich, will dir nicht zu nahe treten, aber dass wir unser Herz da eher abschotten. Sagen, oh ja, es ist schon schlimm, was in der Welt los ist, aber ich kann auch nicht für alle da sein. Also ich habe schon genug damit zu tun, für mich selber zu sorgen. So, ne? Und das ist eigentlich das Gegenteil von mein Herz finden lassen. Ist ja sehr verständlich, aber ich glaube, Gott will da mehr tun, auch durch uns. Also manche Argumente sind dann auch ein Schutz, um die Not nicht an uns ranzulassen. Wenn man nicht helfen will, sagt man, ja, das ist ja eh nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Wenn du den dein Herz finden lässt. Ich habe ab und zu über dieses Gebet gesprochen. Ja, brich mein Herz für das, was dein Herz bricht. Gibt es dieses Lied. Bete das nur, wenn du das echt meinst. weil Gott macht es. Und dann kannst du immer sagen, ja, aber da bringt das denn was? Also die Arbeit, in der ich involviert bin, in Griechenland für Flüchtlinge. Das heißt, ja, wir lösen da kein Grundsatzproblem. Wir ändern nicht den Krieg, wo die Leute herkommen, wir ändern nicht die politischen Systeme und so weiter. Aber wir geben jetzt diesen Menschen eine Decke. Du kannst sagen, Tropfen auf einen heißen Stein, oder du kannst sagen, okay, der Mensch hat es jetzt mal warm. Und dann kann man immer noch drüber reden, okay, an welchen Schrauben muss man auch noch drehen, politisch und so weiter. Aber der hat es schon mal warm. Lass den Hungrigen dein Herz finden. Also was sagt dein Herz? Entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut, deinen Mitmenschen, ist gemeint. Ne? Und das ist eine Grundsatzentscheidung. Ja, ich lasse das zu, dass ich mein Herz aufmache. Ich lasse es auch zu, dass es dann wehtut. Weil ich dann auch vor Situationen stehe, wo ich jetzt auch nicht helfen kann. Ich sage, der bräuchte jetzt eigentlich, ne? Also hier sind einige vom Street-Team, also dann stehst du vor einem Menschen und sagst, eigentlich müsste man jetzt A, B, C, D, E, F, G machen mit dem Menschen. Aber wir haben nicht die Möglichkeiten gerade oder es überfordert uns auch und es bricht uns das Herz. Oder der Mensch ist gar nicht bereit, einen Schritt zu gehen, der jetzt nötig wäre. Oder also es hängt ja viel, viel dann zusammen. Aber es ist die Grundsatzentscheidung, dass du dein Herz trotzdem öffnest, auch wenn es weh tut. Ein Herz aufmachen heißt nicht Hirn abschalten. Ich gucke dann immer, was ist möglich? Jetzt in meiner Situation. Und dann gibt es Situationen, wo ich Nein sagen muss. Ich finde das wunderbar. Im 2. Korintherbrief wirbt Paulus um Spenden für die Gemeinde in Jerusalem, die in Armut war. Und in 2. Korinther 8, Vers 12 gibt es einen kleinen Satz. Also ab Vers 11, nun aber vollbringt auch das Tun, das Wollen, das habt ihr schon gezeigt, sagt er, damit, wie ihr geneigt seid zu wollen, das ist herrlich, ihr auch geneigt seid zu vollbringen, nach dem Maß dessen, was ihr habt. Denn wenn der gute Wille da ist, Klammer, das ist die Grundvoraussetzung, sonst wird das eh nichts, so ist er willkommen nach dem, was einer hat, nicht nach dem, was er nicht hat. Ist eigentlich logisch. Ne? Also das, was du nicht hast, kannst du nicht geben. Musst dich auch nicht für entschuldigen. Aber vielleicht gibt es etwas, was du tun kannst. Aber es entscheidend ist dein Herz dabei. Also wenn du sagst, nein, das geht nicht, ist das so, wie wenn du einen lästigen Werbeanrufer abwimmelst, der dir irgendwas aufschwatzen will. Oder ist das ein Freund in Not, der bei dir anruft und du sagst, du, ich kann jetzt wirklich gerade nicht, aber ich rufe dich nachher zurück. Das Herz ist ein ganz unterschiedliches bei den zwei Situationen. Ne? Und Gott fordert uns heraus, dass wir den Hungrigen unser Herz finden lassen. Ein letzter Gedanke, nicht gleich durch. Es ist kein leichtes Thema, ist auch keine ganz kurze Predigt. Die Not, die weltweite Not kann uns erdrücken. Ja, und auch die praktischen Schritte können uns sehr herausfordern. Und wenn wir unser Verhalten, auch unser Konsumverhalten überprüfen, kann es heißen, okay, ich werde mich an manchen Stellen einschränken müssen. Es geht nicht immer so, dass ich einfach nur irgendwas ändere, aber es, ne, du sagst, okay, Fleischkonsum scheint ein Problem zu sein, ökologisch, sozial und so weiter. Und der Fleischpreis scheint ein Problem zu sein, dass es viel zu billig ist. Wenn es dann teurer wird, dann kann es heißen, dass ich dann nicht so oft mein Schnitzel essen kann, sondern irgendwie da was umstellen muss. Und das mögen wir nicht, so mag ich auch nicht. Und dann müsste man ja noch vieles andere bedenken und so weiter. Ne? Nur, vielleicht nebenbei nur gesagt, wir haben in den letzten Monaten gezeigt, dass wir unser Konsumverhalten ganz schön schnell, ganz schön rabiat ändern können, wenn es offensichtlich sein muss. Ich will jetzt da nicht drüber diskutieren, aber das geht ja offensichtlich, um einer konkreten Not wie einer Pandemie zu begegnen. Auch wenn es schwer ist in manchen Bereichen und manche Leute noch härter trifft als andere. Aber worum es mir hier von Gottes Wort her geht, das ist wichtiger. Jesaja selbst nimmt die Schwere dann raus. Also er packt uns hier nicht was auf die Schultern und du denkst, oh weia, ich dachte, ich bin hier gekommen, um mich ermutigen zu lassen und jetzt sowas. Wie war das mit dem unbefriedigenden Gottesdienst? Jesaja sagt, Gott freut sich, wenn du Gerechtigkeit und Barmherzigkeit suchst. Und das Entscheidende dabei, Gott ist nicht geizig. Er will dich reich beschenken und überschütten mit seinem Segen. Er sagt ja nicht, gib du mal, weil ich nichts geben will. Er sagt, wenn du gibst, wenn du barmherzig bist, dann bist du, ja, dann bist du mir ähnlich. Vers 11, der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Das ist nicht das Bild von einem, der sagt, ich darf jetzt ja gar nichts mehr und ist alles so schrecklich und andere leiden auch, deshalb muss ich auch leiden. Nein, Gott will dich beschenken. Er will dich überschütten. Und das ist jetzt nicht so ein Deal wiederum, ne? Also dreimal Fairtrade kaufen und dann fließt der Segen und das Licht geht dir auf oder so. Gott will dich beschenken. Das ist seine Art. Er will dich mit Segen überschütten. Und dieser Segen ist immer ein Geschenk seiner Gnade, nie verdient. Aber mein Problem ist, wenn ich selbstbezogen lebe, wenn ich nur um mich selbst kreise. Und es gibt eben auch, das haben wir hier in den ersten Versen gesehen, eine selbstbezogene Frömmigkeit, ne, wo ich von Gott rede und sogar mit ihm, aber es geht immer nur um mich. Bless me, ne? Da ist der Kanal verstopft für den Segen, den Gott schenken will. Weil meine Hände gar nicht leer sind. Da kann der Segen nicht fließen. Und wenn ich mich selbst loslasse, offen werde, Gott und meinen Nächsten wirklich zu lieben, dann ist der Kanal auch frei, dann kann Gottes Segen fließen. Jesus sagt, Matthäus 6, 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner was? Gerechtigkeit, so wird euch das alles andere zufallen. Und dann wird auch klar, allerletzter Gedanke, wir denken oft in der falschen Reihenfolge. So, erst brauche ich das Licht und dann kann ich das auch anderen bringen. Erst muss ich heil werden und dann kann ich auch anderen dienen. Erst muss ich mal ausgiebig aus der Quelle schöpfen und wenn ich total gesättigt bin, dann kann ich auch für andere da sein. Und ich räume gerne ein, es gibt Situationen, da müssen erst mal Dinge passieren, bevor du den nächsten Schritt gehen kannst. Aber die Gefahr ist, dass ich aus diesem erstmal kümmere ich mich um mich selbst, nie wieder rauskomme. Na, also wenn die Gemeinde in Jerusalem gesagt hätte, wir müssen uns erstmal um unsere eigenen Probleme kümmern, bevor wir über Weltmission nachdenken können, dann wären die heute immer noch da und wir wären alle nicht hier. Sondern es funktioniert anders bei Gott. Wir erfahren Gottes Versorgung, wir erfahren Gottes Fülle, wir erfahren Gottes Wiederherstellung. Gerade da, wo wir anderen dienen, wo wir die Hände aufmachen, wo wir über andere nachdenken und nicht nur über unsere eigenen Probleme. Da, wo du dich aufmachst, für andere ein Segen zu sein, da kommt Gottes Segen zu dir. Dann wird dein Licht hervorbrechen, wie die Morgenröte. Und deine Heilung wird schnell voranschreiten. Und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Wenn du in deiner Mitte niemand unterjochst und nicht mit Fingern zeigst und nicht übel redest, sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Und es soll durch dich wieder aufgebaut werden, was lange wüst gelegen hat. Und du wirst wieder aufrichten, was vor Zeiten gegründet war. Und du sollst heißen, der die Lücken zumauert und die Wege ausbessert, dass man da wohnen könne. Amen.